Erfolgreich trotz Denken. Radiophilosophie mit Dr. Irina Kumat und Professor Klaus-Jürgen Grün.
Hallo Klaus.
Hallo Irina, es ist ja wunderschön, die Sonne im Rücken bei dir.
Ja, genau. Haben wir eben schon drüber gelacht, ich bin unscharf.
Ja, es führt dazu, dass das Licht an der Kamera etwas auslöst, was dich verdunkelt.
Ja, offensichtlich. Klaus, wir haben uns heute ein, wie ich meine, sehr lustiges Thema überlegt. Wir wollen nämlich über Konsum sprechen.
Ja.
Und meine erste Frage an dich, Hand aufs Herz, würdest du dir einen Porsche Panamera GTS kaufen? Kostet so 150.
Ganz sicher nicht.
Angenommen, du kannst ihn dir nicht leisten, übst du dann Konsumverzicht?
Nein, überhaupt nicht. Selbst wenn ich ihn mir nicht leisten könnte und wollte ihn unbedingt haben, dann gilt bei mir, dass ich zwei Seelen in der Brust habe. Mhm. Die eine sagt, ich will das haben, und die andere sagt, dann nimm's doch, dann nimm's doch.
Mhm. Ja, und
also Verzicht ist keine Option.
Okay, aber du kaufst ihn dir nicht.
Ja, jetzt ja sowieso nicht, weil ich will ihn gar nicht haben. Also ich habe gar keine große Lust an Porsches, oder wie heißt das? Porsche war doch, ne?
Porsche Panamera GTS.
Ja, das ist klingt für mich so wie eine Medizin, die den einen oder anderen schmeckt. Aber ich habe keine großen Bedürfnisse nach Autos, die irgendwie starke Motoren haben. Ich liebe, wie du weißt, Elektromotoren. Elektrischer Strom, das ist was Tolles. Der wiegt gar nichts und du hörst ihn auch nicht.
Ja, genau. Das ist ja mein Problem, dass man ihn nicht hört. Also wenn du mal irgendwann einen Porsche Panamera GTS Geschenk kriegst, ich nehme ihn.
Ja, kriegst du von mir.
Danke.
Sofort.
Wir sind ja noch immer beim Konsum, über den wir heute sprechen. Wir haben ja jetzt rausgefunden gemeinsam, wenn wir irgendetwas, was auch immer, ohnehin nicht kaufen können, oder wir wollen es nicht kaufen, dann können wir ja eigentlich nicht über Konsumverzicht sprechen. Verzicht ist es ja nur, wenn es uns wehtut, oder?
Das ist auch wieder das Problem, denn wie kann ich mit Sicherheit heute Verzicht üben, wenn das, was ich in Zukunft erwarte, ein unsicherer Verzicht wäre? Ich weiß ja gar nicht, ob das, worauf ich heute verzichten würde, morgen noch ein Verzicht ist.
Ja, also angenommen, ich würde dich zwingen, den Porsche zu kaufen.
Na, da würde ich mich natürlich von dir gerne eine Weile zwingen lassen und ja, dann würde ich nachgeben.
Okay, also dir würde dann vielleicht eher der Kauf als der Verzicht wehtun. Es wäre aber immer noch Konsum. Aber könnte man dir dann den Konsum vorwerfen? Es gibt ja Leute, die würden sagen, so ein Auto, das braucht niemand, das ist Konsum, der überflüssig ist.
Ja, das wird natürlich immer passieren, denn dieses Wort Konsum hat ja eine merkwürdige Wandlung mitgemacht. Irgendwie ist das auch so ein Rasierklingenwort. Na, du kannst da nicht auf der Mitte stehen bleiben. Entweder zerschneidet's dich oder du fällst rechts und oder links runter. Konsum ist ja eigentlich nur ein Verbrauch. Es gibt kein Leben, das ohne Verbrauch funktioniert.
Aber Verbrauch klingt irgendwie harmloser als Konsum.
Echt?
Finde ich.
Bei dir klingt das harmlos? Mhm. Bei mir klingt Konsum irgendwie harmloser. Bei Verbrauch, ne, dann hörst du schon gleich wieder einen CO2-Fußabdruck und wir verbrauchen zu viel. Der Autobenzinverbrauch ist so hoch, Gasverbrauch so hoch. Die Speicher sind nicht gefüllt genug. Also Verbrauch klingt für mich wie eine Drohung.
Ja, okay. Also bei Fußabdruck, da bin ich wieder dabei. Lass uns doch mal einen Moment bei unserem Thema von eben bleiben. Wenn ich mir irgendwas nicht leisten kann und ich konsumiere es dann nicht, bin ich dann moralisch gesehen besser unterwegs, obwohl ich es mir nicht gewünscht habe, wenn ich nicht konsumiere?
Ja, es gibt Leute, die würden das wahrscheinlich so sagen. Aber ich habe mal gelesen, bei Günther Anders übrigens, einem der Ehemänner von Hannah Arendt, bei Günther Anders habe ich mal gelesen, heute ist es so, dass die Brötchen morgens beim Bäcker im Ofen schon beten, unsere täglichen Esser gib uns heute. Also was für eine Moral ist es, wenn man den Brötchen es verweigert, gegessen zu werden? Also die Gesellschaft lebt vom Konsum. Es ist doch, es will konsumiert werden. Wer nicht konsumiert und wer konsumieren kann, der hält das Ganze am Leben. Die Frage ist nur, ob da nicht irgend so ein Preis-Leistungs-Verhältnis einschlagen muss, von dem wir nicht genau wissen, wie es aussieht. Leute, die viel Geld haben, lass sie doch haben, die können ja auch viel konsumieren. Und wer viel konsumiert, hält das Ganze auch am Laufen.
Mhm. Welche Rolle spielt denn dabei Neid? Konsumieren wir vielleicht auch, weil andere etwas haben, was wir gerne hätten? Oder beschweren wir uns über den Konsum von anderen, weil sie sich was gekauft haben, was wir uns auch gerne kaufen würden?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz starkes Thema. Deswegen hat dieses Wort so einen Doppelcharakter bei mir gekriegt. Na, wenn ich also mich über Konsumgesellschaft aufrege und eher Konsumverzicht fordere, dann sind das meistens Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Dann soll der andere sich's auch nicht leisten können. Neid hat ja in unserer Gesellschaft auch ein Stück den Charakter, wie wir das mal auch erörtert haben hier, dass ich manches gar nicht haben will. Es genügt mir schon, wenn es der andere auch nicht hat.
Mhm. Ja, jetzt hat ja Konsum nicht nur eine materielle Komponente.
Ja.
Warum gilt es als moralisch überlegen, wenig zu besitzen, aber keiner lobt diejenigen, die keine Freunde oder Freizeitaktivitäten konsumieren? Ist es da nicht sehr eng gedacht, Konsum in erster Linie auf den materiellen Aspekt zu reduzieren? Also wenn man schon meckert, dann kann man ja grundsätzlich meckern.
Ja, ich finde auch, ne? Also es gibt natürlich Leute, die haben einen hohen Konsum an Männern oder Frauen. Da wird viel verbraucht, jedes Jahr neu heiraten und so weiter.
Außer man ist wie ich unscharf.
Ja, genau. Dass man, oder wie ich, ich brauche nicht dauernd einen Wechsel. Da ist eine Kontinuität, die vielleicht auch Konsumverzicht bedeuten könnte. Also das mit dem Moralischen scheint mir damit zu tun zu haben, dass das Wort Konsum sich irgendwie mit dem Kapitalismus amalgamisiert hat. Und dass man mit dem Konsumverzicht so ein bisschen rechtfertigen kann, dass man gegen den Kapitalismus ist. Empfindest du das nicht auch so, dass die Nachfrage, also die Steigerung des Konsums als ein eigentliches Problem aus der Perspektive der Kapitalismuskritiker betrachtet wird?
Ja, sehe ich auch so. Ist auch mein Gefühl. Ja.
Na,
das
also
hängt
der
eng zusammen.
Na, wir haben so eine Einseitigkeit, dass wir meinen, Konsum ist schlecht, wie ja bei allen moralischen Kodierungen. Mhm. Sie sind entweder gut oder schlecht. Und wenn etwas mal moralisch kodiert ist, kriegst du die Kodierung nicht mehr weg. Konsum erweist sich als schlecht und wer auf Konsum verzichtet, ist ein guter Mensch. Aber dass es auch ein Geiziger sein kann. Ja, und denke nur daran, erinnerst du dich an den Protestantismus?
Ja.
Und die kapitalistische Ethik?
Mhm.
Sind das nicht Leute, die unaushaltbar werden können, wenn sie auf alles verzichten?
Ja, definitiv. Also so weit würde ich gar nicht gehen. Da gibt's im näheren Umfeld bei jedem wahrscheinlich Menschen, die so unterwegs sind.
Ja, was passiert mit den Leuten, die schöne Schuhe herstellen und dann nicht eine schöne Frau wie du kommt und sagt, ich möchte schöne Schuhe kaufen, egal was sie kosten. Das ist doch eine tolle Sache. Und da kommt der Protestant, also der Klassische, wie ihn der Max Weber beschreibt, der sagt, ja, also das ist unnötig Geld ausgegeben, kostet ja Geld.
Mhm. Ja, was mir gerade durch den Kopf geht, es gibt ja auch eine Konsumkritik, die sich kritisch auseinandersetzt, wie du gerade schon gesagt hast, mit diesem übersteigerten Konsumverhalten und dem damit verbundenen negativen Folgen, wie beispielsweise sozialer Ungleichheit.
Ja.
Und da frage ich mich gerade, ist der Ruf nach weniger Konsum wirklich ein Ruf nach Gerechtigkeit oder doch nach Gleichheit? Nach Gleichmacherei vielleicht sogar.
Oh, du hast vielleicht recht, dass da Gerechtigkeit als Gleichmachen verstanden wird. Das könnte ich mir so vorstellen, ja. Also der Ruf nach Konsumverzicht und Gerechtigkeit kann sich eben auch verbinden mit der Vorstellung, dass da eine große Lücke ist zwischen denen, die sich ganz viel Konsum leisten und solchen, die sich auch gerne ein bisschen mehr leisten würden.
Na gut, also das ist mit Sicherheit nicht unberechtigt. Also ich glaube, dass es inzwischen eine ganze Menge Menschen gibt, die sich vieles nicht leisten können. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Eis, eine Kugel Eis, die auf einmal irgendwie 4 € kostet. Na, wenn du dann 3 Kinder hast und die Kinder wollen unbedingt ein Eis, es ist schon
Die Tagesration an Geld schon weg.
ja, das ist schon echt schwierig. Na, auch schwierig, die traurigen Kinder dann zu sehen. Aber werfen wir mal unabhängig davon und im vollen Bewusstsein, dass es solche Fälle natürlich gibt und dass das traurig ist, einen Blick auf die Arbeit von Harry Frankfurt. Mit dem haben wir uns ja auch intensiv beschäftigt. Der sagt ja, Ungleichheit sei nicht das Problem. Das eigentliche Problem sei Armut. Und Harry Frankfurt behauptet, dass wir uns viel zu viele Gedanken über Unterschiede im Besitz machen, also wer hat oder wer konsumiert mehr, und viel zu wenige Gedanken darüber, was Menschen wirklich brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Und der sagt ja, der Fokus auf Gleichheit lenkt ab von dem, was eigentlich zählt, nämlich genug zu haben. Und der würde vielleicht fragen, warum genau stört es dich, dass jemand einen Porsche fährt, weil du keinen hast oder weil dadurch echte Armut gefördert wird? Das
Ja,
wäre, die
sehr
Sichtweise
gut.
von Harry Frankfurt.
Ja, also mir gefällt das ja auch sehr gut, diese Satisfaktionstheorie. Es kommt nicht darauf an, im persönlichen Leben alles zu maximieren, sondern es muss genug sein. Und dieser Maßstab des Genugseins, der ist eben jedes Individuum selbst. Aber dann kommen halt wieder Leute, die da eine Kategorie von krank und gesund einführen, dass es eine krankhafte Bedürfnissteigerung gäbe und eine gesunde. Aber diesen Maßstab, den können wir nicht verobjektivieren. Es sei denn, wir rechnen alle Güter zusammen und meinen nun, man muss es wieder im Sinne einer Gleichverteilung verteilen. Dann machen wir die Rechnung ohne den Wirt. Denn wenn Vermögen nur bedeutet, eine feststehende Größe zu haben, dann lebt es nicht. Leben funktioniert, indem es produziert, einen Stoffwechsel, aus dem weniger mehr gemacht wird. Also wir machen aus wertlosem Sauerstoff machen wir Kohlenwasserstoffe, die dann, naja gut, als Menschen stehen die jetzt nicht anderen zur Nahrung zur Verfügung, höchstens später, wenn wir tot sind, den Würmern. Aber die Fähigkeit, etwas Komplexeres aufzubauen, passiert in der Natur offenbar automatisch, wobei die Natur Energie verbraucht.
Wie sieht's denn mit der Moral aus, Klaus? Die haben wir ja heute auch schon ein paar Mal am Wickel gehabt. Nehmen wir mal, wenn ich gerade an Luhmann denke, der ja durchaus als Moralkritiker bezeichnet werden kann, ist Moral vielleicht auch nur ein Konsumersatz?
Das hast du schön gefragt jetzt, denn mir geht dabei durch den Kopf, dass Moral ja auch ein bisschen was mit Buchhaltung zu tun hat.
Richtig.
Auf der einen Seite hast du irgendetwas getan und auf der anderen Seite soll das durch das schlechte Wissen wieder ausgeglichen werden, durch Strafe, durch Buße, durch Reue oder sonst etwas.
Foucault.
Ja, genau. Also das scheint also auch so zu sein, als muss dem Verbrauch ein Gegenverbrauch entgegengesetzt werden. Als hat man so das Gefühl, das ist nicht umsonst. Also auch die Moral ist kein Perpetuum mobile. Man kriegt das irgendwie nicht umsonst. Und der Konsum zeigt ja auch, dass unsere Welt kein Perpetuum mobile ist. Alles, was passiert, lässt irgendwo eine Sache, die als Verlust gewertet wird, gewertet werden kann, zurück.
Kannst du noch mal kurz erklären, was ist noch mal ein Perpetuum mobile? Ich hab's vergessen.
Ach so, ja, das ist ja diese Geschichte, dass man eine Bewegung, also die perpetuierliche Bewegung, es läuft also etwas ständig. Stell dir vor, der Motor in deinem Auto läuft immer ohne Benzin zu verbrauchen. Das wäre ja super, ne? Da kann man also ständig eine Lichtmaschine dran machen, den ganzen Strom fürs Haus erzeugen und hat keine Kosten. Das wäre ein Perpetuum mobile.
Ah, okay.
Und sowas gibt es eben nicht. Alles, was bei uns passiert, funktioniert nach einem Haushaltsplan.
Nichts ist umsonst.
Ja, oh, das hast du gut gesagt, ja. Und aus nichts entsteht auch nichts. Diese alte Vorstellung, die man ja auch in religiösen Vorstellungen hat, dass Gott irgendwie die Sache aufladen kann mit Energie, ohne sie irgendwo hernehmen zu müssen.
Ja, du zeigst schon wieder auf deine Uhr. Ich vergesse ja immer die Zeit. Ein Glück, dass du da immer dran denkst. Unsere 15 Minuten sind schon wieder so gut wie um. Und wir haben uns eben, bevor wir angefangen haben, tief in die Augen geguckt und uns darauf verständigt, dass wir uns beim nächsten Mal über Resilienz unterhalten wollen. Da freue ich mich schon drauf.
Oh ja, das will ich versuchen, bis dahin durchzuhalten. Irina, ich freue mich, dich wiederzusehen und dann in Zukunft in alter Schärfe, wenn die Sonne nicht deine Kamera blendet.
Ja, danke, Klaus. Mach's gut, schönen Tag.
Mach's gut, dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Radiophilosophie ist ein Podcast von Professor Klaus-Jürgen Grün und Dr. Irina Kummert. Grafik Professor Gerd Sedelis.